Ringe der Macht gegen House of Dragons.
Ja.
House of Dragons, ja. House of the Dragon, ich weiß nicht so genau. Die eine Serie gucke ich, die andere nicht, aber Axel guckt beide und Axel wird nicht müde zu betonen, wie sehr Ringe der Macht doch gegen House of Dragons irgendwie irgendwie abstinkt. Und
ich bin nicht der Einzige, der das behauptet.
Ja, das mag sein. Da ich aber total der Fan von Ringe der Macht bin, die Serie total gut finde, bin ich schon gespannt. Discuss.
Ja, zuerst sollten wir Spoiler-Warnings machen, diverse.
Okay.
Also wer die Serien nicht gesehen hat und nicht irgendwie up-to-date sind, wir werden natürlich auf die Themen, auf die Serien irgendwie Bezug nehmen. Und darüber hinaus werden wir versuchen, das Ganze auch so ein bisschen unter Autorengesichtspunkten
unbedingt
zu behandeln.
Wollen wir ganz kurz so ein bisschen sagen, was es überhaupt ist für irgendwie Leute, die jetzt zugucken und sagen, okay. House of was und Ringe wovon?
Ja.
Also,
okay.
Ringe der
für
Macht.
Für alle, die hinter dem Mond gelebt haben oder sich nicht für Streamingdienste interessieren.
Ja, Ringe der Macht.
Oder für Fantasy.
Ja, oder beides, genau. Ringe der Macht ist eine Fantasy-Fernsehserie, die von dem, die von Amazon produziert wurde. Ist eigentlich völlig egal, ob es von Amazon produziert wurde, aber ich sage, irgendwie ist es, muss man das immer dazu sagen. Ich weiß auch nicht warum.
Ja.
Die sich die Anhänger vom Herrn der Ringe geschnappt haben. Herr der Ringe kennt wahrscheinlich wirklich jeder irgendwie, also wenigstens mal gehört davon, dass es da ganz große Filme von gibt und eigentlich auch Bücher. Und von diesen Büchern hat man sich die Anhänger geschnappt und aus diesen Anhängen jetzt eine Fernsehserie gebastelt.
Ein Prequel sozusagen zum Herrn der Ringe.
Genau, was was die Vorgeschichte zum Herrn der Ringe erzählt, wobei das Vorgeschichte, ich glaube, es sind mehrere tausend Jahre oder so. Also es ist jetzt nicht so die unmittelbare Vorgeschichte, aber wohl schon ziemlich weit vorher. So.
Ja.
Genau. So, ein House of Dragon, weiß ich nicht, das ist irgendwie die Fortsetzung von
Game of Thrones.
Sogar auch noch eine Prequel.
Wir haben es also mit zwei Prequels zu tun.
Ja, die sind sowieso erstaunlich parallel irgendwie, die Serien, habe ich den Eindruck.
Ja. Warum Prequels? Kann ich aus Autorenperspektive sagen, als jemand, der auch ein Prequel zu einer Serie geschrieben hat.
Ja.
Der Vorteil vom Prequel ist, man muss die Hauptserie nicht gesehen haben, um die Story zu verstehen.
Das ist ein großer Vorteil.
Deswegen Prequel.
Und der andere Vorteil ist, na gut, das könnte man vom Sequel auch sagen, dass man halt es mit Figuren zu tun hat, die man schon kennt, irgendwie.
Und, ja, hat man ja eigentlich nicht. Also bei House of Dragon, ich überlege,
kommen irgendwelche
Figuren vor, die man kennt? Nein.
Gut, das ist aber zumindest bei Ringe der Macht ist es zumindest so, dass man die Figuren schon kennt.
Einige Figuren.
Ja, die Hauptfiguren zumindest kennt man irgendwie schon. Mhm. Oder man kennt halt eben deren Nachfahren oder so. Und das ist ja immer was ganz Lustiges. Also ich glaube, das Vergnügen von Prequels ist, dass der Zuschauer auf der einen Seite das Vergnügen hat, irgendwie mehr von den Figuren zu erfahren, die er schon mag und die er schon kennt. Und aus Autorenperspektive ist ein Prequel, abgesehen von den Gründen, die du genannt hast, nochmal ganz gut. Denn ich muss mir nicht nochmal doppelte Arbeit machen. Ich habe die Figuren ja schon. Ich habe die Vorgeschichten meistens schon irgendwie produziert oder zumindest mir wenigstens angedacht. Und dann kann ich darauf einfach aufbauen.
Große Nachteil für ein Prequel, man weiß, wie es ausgeht.
Das ist ein Riesennachteil. Das ist ein absolut riesiger Nachteil. Das ist meine Hauptkritik an ganz, ganz vielen Serien zurzeit, die...
Gerade natürlich bei Serien, die von irgendwelchen großen Überraschungen leben.
Ich würde jetzt
nicht Ringe der Macht.
Ich wollte sagen, ich würde nicht sagen, dass Ringe der Macht jetzt unbedingt von großen Überraschungen lebt. Darin liegt eigentlich nicht der Reiz der Serie. Aber trotzdem, man weiß halt, worauf es hinausläuft. Ne? Also, ja. Egal, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was wir so diskutieren wollen an der Serie, ob sie jetzt an den Serien, ob sie mit Überraschungen auskommen oder nicht. Sondern es geht dir, wenn ich durch deine Kritik immer richtig verstanden habe, eher so ums Handwerkliche.
Durchaus. Ich habe in unsere Vorschlagsliste da auch einen Vorschlag zum Thema von Stefan von vor ewigen Zeiten aufgegriffen, der mir gerade beim Sehen der letzten Folge von House of the Dragon nochmal so ins Gedächtnis gekommen ist und in dem wir immer einen gewissen Bogen gemacht haben. Mhm. Und zwar geht es darum, um Dialoge in Romanen. Mhm. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, was Dialoge ganz toll machen und wofür man Dialoge verwenden kann in Romanen und was sie auszeichnet.
Ja.
Es gibt aber bei Dialogen auch ein paar Gefahren, die ich unter dem Stichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold zusammenfassen würde.
Ja.
Und zwar steckt in Dialogen die Gefahr, dass Sachen behauptet werden, anstatt sie zu zeigen.
Ja.
Und das ist eigentlich so das größte Problem, das ich mit Ringe der Macht habe. Hm. Die abscheulich schauderhaften Dialoge, die wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar und völlig unnütz sind. Wohingegen House of the Dragon zum einen sehr gute Dialoge hat und aber auch auf Dialoge verzichten, weiß, wann man auf Dialoge verzichtet. Ja. Mir ist das in der letzten Folge, Spoiler Warning, aufgefallen, wo im Prinzip 2-3 Minuten nichts anderes zu sehen ist, als der König, der zu seinem Thron sich irgendwie schleppt. Mhm. Und das Ganze ohne Dialoge auskommt und es wird in diesen 2-3 Minuten, in denen man nur ihn sieht, seine schauspielerische Leistung, nur die anderen Schauspieler, wie sie darauf reagieren, es wird so viel gezeigt, ohne irgendetwas zu sagen, ohne irgendwelche Dialoge. Und das finde ich großartig und das ist etwas, was House of the Dragon immer und immer und immer wieder macht.
Kann ich völlig nachvollziehen, was du sagst. Also die Kritik würde ich tatsächlich an, obwohl ich Ringe der Macht sehr genieße oder genossen habe, ich habe jetzt schon die letzte Folge gesehen, würde ich der Kritik zustimmen. Also Dialoge sind ganz bestimmt nicht die Stärke dieser Serie. Einerseits, andererseits muss ich sagen, die Serie hatte eigentlich auch fast keine andere Wahl, als Dialoge so zu behandeln, wie sie es gemacht haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so grottig sind, wie du behauptest, aber sie sind schon in gewisser Weise geschwätzig. Sie sind geschwätzig. Und das passt aber zu Tolkien. Also, sie folgen meiner Ansicht nach da absolut so dem Duktus, den auch die Filme hatten und den auch Tolkiens Bücher haben. Also ich lese witzigerweise gerade den Hobbit wieder mal und da fällt mir das auch auf. Ne? Also Tolkien ist echt jemand, der macht dann irgendwie eine Pause im Handlungsfluss, um irgendwie zu erzählen, welche Blumen am Straßenrand irgendwie gerade wachsen oder sowas. Ne? Und Dialoge sind ganz genauso, ne? Also dann wird dann plötzlich irgendwie, während sie mit den Adlern durch die Lüfte steigen und eigentlich eine total spannende Szene haben, wird kurz darüber reflektiert, wer denn eigentlich der Adlerkönig ist, woher er kommt, wie lange die Adler schon auf dieser Welt sind und so weiter und so fort.
Ja, okay.
Man kann das mögen oder nicht mögen, muss man so zu sagen. Meine Leib- und Magenspeise ist das auch nicht. Ich würde das auch eher komprimierter gerne haben wollen. Aber deswegen ist es mir vielleicht nicht ganz so unangenehm bei Ringe der Macht aufgefallen, weil ich die ganze Zeit dachte, das ist halt Tolkien-Feeling irgendwie. Also irgendwie steckt das im Genre oder in seiner Machart so drin.
Ja, okay, gebe ich dir recht. Da ist mir bei House of Dragon auch wieder aufgefallen, sie versuchen nicht diese, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass man als Autor, wie man mit als Autor jetzt meinetwegen mit dem Mittelalter-Setting umgeht und damit der Sprache. Ja. Ob man versucht, jetzt irgendwie eine mittelalterliche Sprache zu kopieren, was House of the Dragon nicht macht, aber halt Ringe der Macht, oder ob man halt sehr, oder meistens nicht macht, oder ob man sehr nah an unserer Sprache dran ist, was bei House of the Dragon schon eher der Fall ist, oder in ganz, ganz vielen Szenen wirklich der Fall ist. Ja. Und ich habe, muss ich sagen, bei House of the Dragon nicht das Gefühl, dadurch aus dem Mittelalter-Setting rauszufallen. Ganz im Gegenteil, komischerweise. Ich habe bei Ringe der Macht immer im Hinterkopf, okay, das ist jetzt eine Sprache, die eingesetzt wird, damit ich mich im Mittelalter und im Tolkien-Flair wiederfinde.
Richtig.
Weißt du? Genau. Also das hat bei mir genau den gegenteiligen Effekt, der eigentlich gewünscht ist.
Das weiß ich nicht unbedingt, ob das der gegenteilige Effekt ist.
Die Autoren wollen bestimmt nicht, dass ich da sitze und mir denke, okay, jetzt haben sich die Autoren aber ganz besonders bemüht, an Tolkien dran zu sein. Denn ich meine, jeder Autor versucht ja, den Leser in die Story reinzuziehen und nicht irgendwie vor der vierten Wand zu lassen.
Also ich habe den Eindruck tatsächlich, dass die Serienmacher auf Teufel komm raus versucht haben, unbedingt so zu sein, wie die Filme. Dass sie auch in Leihe und Verderb versucht haben, Stilmittel der Filme zu kopieren, um da so einen nahtlosen Übergang halt irgendwie zu gewährleisten, sage ich mal. Und im Guten wie im Schlechten, finde ich. Also es gibt einfach, also was mich persönlich an der Serie gefallen hat, ist eigentlich genau das. Ne? Also ich gucke mir das an und sitze da und denke so, ach ja, das war schön, die Filme im Kino zu sehen und jetzt sehe ich hier das hier im Fernsehen und ja, ich sehe diese Landschaften, wie schön und die Hobbits, die sind aber lustig und so weiter. Also das ist halt so, also die Serie Ringe der Macht ist, ich sehe die gar nicht so unter dem künstlerischen Aspekt, das ist so wie alte Freunde wieder treffen halt irgendwie, wie so ein Klassentreffen oder sowas. Und ich glaube, dieses Gefühl wollten sie halt einfach transportieren und deswegen muss man sagen, Dialoge sind bei Tolkien und damit auch in dieser Serie und auch im Herrn der Ringe, auch in den Filmen vom Herrn der Ringe, von der Verfilmung vom Herrn der Ringe, die sind ein Stilmittel für sich. Also die wollen auch künstlich sein, die wollen auch auffallen, weil das halt eben an dieser Tradition des mittelalterlichen Romans in gewisser Weise anschließt. Und Das kann man mögen, kann man nicht mögen. Also wie gesagt, meine Leib- und Magenspeise ist es auch nicht. Ich hätte mir das auch anders gewünscht. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Leute mögen das. Also ich habe jedenfalls so in meinem Umfeld Leute, die halt so Mittelalter-Fans sind und deswegen halt auch Tolkien irgendwie mögen und die sagen dann, oh ja, das ist aber ganz cool.
Ja, okay. Wie gesagt, ich habe wohl mehrere Folgen von Nerdkultur auch gerade zu dem Thema gesehen, Fanservice.
Okay.
Und Fanservice, ja. Aber wenn du nur den Fanservice hast, und nichts darüber hinaus, warum schaust du denn nicht das Original? Weißt du?
Das ist ein großes Problem von ganz vielen Sachen zurzeit, habe ich den
Eindruck. Und Ringe der Macht hat nun ein ganz, ganz anderes Erzähltempo als die Herr-der-Ringe-Filme. Also ich meine, überleg mal, in den 6 Folgen, das wär die ganze Trilogie gewesen. Und was passiert? Nichts. Im Endeffekt passiert fast nichts. Was man auch daran merkt, jetzt kommen wir auf was man... Ich wollte ja auf Autorenperspektive eingehen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt über Musik reden will. Aber sowas Ähnliches könnte einem als Autor auch passieren. Wir haben ganz viele Szenen bei Ringe der Macht, die halt mit pompöser Musik und Slow Motion und was weiß ich aufgebaut werden. Als großes Ereignis. Und was ist? Eine Elfin betritt ein Schiff. Das ist es. Und das, klar, solche Szenen haben wir auch in den Filmen gehabt, aber da ist dann irgendwas Heroisches passiert. Und nicht, dass eine Figur einfach nur auf ein Schiff geht. Aber durch dieses ewig langsame Erzähltempo haben wir einfach in den Story, in den einzelnen Folgen keine großen Höhepunkte, die man so aufbauschen könnte.
Ja, das ist halt so der Punkt, ne?
Das ist so Checkliste bei den Autoren.
Ja. Das ist halt so der Punkt. Also es ist wirklich, ich weiß es nicht. Also ich habe mir auch aus spaßeshalber die Rezensionen durchgelesen bei Amazon Prime von Ringe der Macht und die sind super gespalten. Ne? Also es gibt Leute, die feiern die Serie ab und jubeln. Yeah. Es gibt Leute, die, also es gibt wenig mittlere Rezensionen, sagen wir es mal so. Also so 3-Sterne-Rezensionen sind eher selten da. Yeah. Jedenfalls nach meinem persönlichen Eindruck.
Ja gut, das ist aber bei Amazon, glaube ich, grundsätzlich so das Problem, ne?
Okay, das weiß
auch,
ich nicht.
Auch wenn ich mir irgendwelchen anderen Kram hole.
Echt? Habe ich nicht so wahrgenommen.
Lassen es die Leute entweder oder finden es super.
Ich habe ganz häufig
aber egal.
Das Phänomen, dass ich mich wundere, wo die vielen 5-Sterne-Rezensionen herkommen. Aber egal. Also ich glaube tatsächlich, dass so die Idee war, das zu machen, was die Filme vom Herrn der Ringe gemacht haben, nur halt eben noch größer in gewisser Weise. Mhm. Und die Herr-der-Ringe-Filme sind schon langsam. Also das sind jetzt auch nicht so die actiongeladenen, super komprimierten Actionfilme. Diese epische Breite ist ja auch das, was sie so einzigartig macht. Ne? Also ich meine, so ein Film, der dann 3 Stunden dauert und die ganze Trilogie irgendwie 9 Stunden, das ist schon eine große Nummer, sage ich mal.
Ja, aber nun überleg mal, was in den 6 Folgen passiert an Handlung.
Ja, ich denke, sie wollten das in gewisser Weise noch toppen.
Ich denke, okay, haben sie geschafft.
Genau, das haben sie geschafft. Und ob einem das jetzt gefällt oder nicht, also wie gesagt, so hundertprozentig mein Ding ist es auch nicht, aber dieser Effekt, dass ich gesagt habe, ah, Mittelerde mal wieder und hier und au, jetzt lernt man mal andere Halblinge kennen und das ist ja auch irgendwie lustig, der hat sich bei mir schon eingestellt und ich kann verstehen, warum man das macht, sagen wir mal so. Ob ich das als Autor jetzt auch so machen würde, würde ich sagen, nein. Also ich persönlich würde das nicht so machen.
Also ich meine, Amazon würde es auch wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil für die 2. Season nehmen sie wesentlich weniger Geld in die Hand, verzichten auf die tollen Schauplätze, sondern drehen in England, soweit ich weiß.
Achso, ich bin ehrlich gesagt raus. Ich habe jetzt nicht so super drumherum recherchiert. Ich habe mir die einfach nur angeguckt und habe hauptsächlich so in Nostalgie geschwelgt, ne? Und fand das eigentlich ganz schön. Ja. Wobei ich mich auch schon arg frage, das ist aber off-topic, was in den anderen Staffeln eigentlich noch passieren soll. Aber
also ich muss dazu sagen, ich tendiere ja dazu, Sachen immer tot zu reden.
Ja.
Aber ich muss sagen, die erste Folge habe ich total gefeiert.
Ja.
Weil in der ersten Folge ist nämlich noch richtig viel passiert. Da wurden alle Handlungsstränge vorgestellt. Es war zack, zack, zack. Es war richtig viel los, beinahe schon viel zu viel. Da dachte ich so, boah, was für eine grandiose Serie. Mhm. Das wird ja super. Und dann kam die nächste Folge und dann hatten sie einen Handlungsstrang und dann wurde der Handlungsstrang erzählt, und dann hast du gedacht, oh ja, und jetzt schalten wir gleich. Nein, es wird weiter der Handlungsstrang erzählt, es passiert aber eigentlich gar nichts. Okay, weißt du?
Ja, es ist jetzt gar nichts passiert, würde ich auch nicht sagen, aber die Erzähldichte nimmt ab auf jeden Fall. Das ist aber ein Phänomen, das ich ehrlich gesagt ganz häufig heutzutage beobachte, dass erste Folgen vollgepackt sind und dass letzte Folgen vollgepackt sind. Das Finale fand ich nämlich grandios von Ringe der Macht. Dazwischen habe ich mich auch manchmal so ein bisschen gefragt, so, was ist eigentlich genau passiert in dieser Folge? Es war irgendwie ganz schön anzusehen, aber was genau jetzt irgendwie so, also ich könnte, hätte keine echte Inhaltsangabe machen können, außer, wie du schon sagst, die war halt auf dem Schiff oder so, oder auf dem Floß, je nachdem.
Und,
ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das mögen oder nicht mögen. Keine Ahnung.
Lass es doch, Gott, wir sind schon so weit in der Zeit. Ich will aber noch ganz kurz über die Figuren reden eigentlich.
Ja, unbedingt.
Hast du mit den Figuren irgendwie connecten können? Mir sind sie alle am Arsch vorbeigegangen. Ich fand am Anfang fand ich noch den Elfenranger cool, aber nachher fand ich den auch bloß noch Banane.
Den fand ich gut.
Galadriel, okay,
Galadriel war cool. Fand ich super. Galadriel fand ich total super und ich fand die Halblinge gut, aber ich bin auch ein Halbling. Ich mag Halblinge einfach gerne. Ich fand die.
Ja, aber gerade bei den Halblingen passiert nun überhaupt nichts.
Ja, überhaupt das ist halt, nichts. Ja, sie nehmen sich da sehr, sehr viel Zeit, um so zu anzubahnen. Jetzt großer Spoiler.
Hab die letzte Folge noch nicht gesehen, aber ich habe.
Guck sie dir an, sie wird dich ein bisschen versöhnen damit.
Ich glaube, ich habe aber gehört, dass der Halblingsstrang immer noch völlig daneben bleibt und eigentlich fast überhaupt nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun hat. Und dass gehofft wird, dass er vielleicht irgendwie dann doch noch mit der anderen zusammengeführt wird.
Naja.
Ist das so?
Lass es mich mal so sagen. Es ist mal wieder Zeit, über Pfeifenkraut zu reden. Ja. Es gibt ja, also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir keine Freunde vom Pfeifenkraut-Prolog des Herr der Ringe sind, worauf wir immer wieder Kommentare bekommen haben. Wieso? Ich finde den Pfeifenkraut-Dialog doch total toll. Und
das glaube ich nicht. Das sind
Der gesamte Handlungsstrang mit den Halblingen ist ein einziger Pfeifenkraut-Prolog. Da wird nichts weiter erzählt, wie sich die Halblinge und Gandalf kennenlernen und damit begründet,
warum Gandalf... Und es ist auch überhaupt nichts Überraschendes. Nach 5 Minuten hat man verstanden, wie die Halblinge funktionieren. Wir laufen zusammen durch die Gegend und wenn du Pech hast, lassen wir dich zurück. So. Ja. Keine Überraschung, nichts.
Ja. Ja. Das nennt man, glaube ich, epische Breite.
Ja. lustigerweise bei House of Dragon war ich zu Anfang super skeptisch. Weil ich nicht dachte, dass man es schafft, nochmal so coole Figuren wie in Game of Thrones zu bringen. Und sie sind noch besser. Sie sind noch besser. Du hast einen kleineren Cast und es ist...
Oh, kleinerer Cast klingt schon mal richtig gut.
Und hast... Ja. Lass uns das Thema nicht totschlagen. Ich glaube, wir haben so ein paar Aspekte sogar reingebracht, mit denen...
Ist es bezeichnend, dass eine Serie, die relativ inhaltsleer ist, eine Folge produziert, über die in der nicht so wahnsinnig viel gesagt wurde?
Also, ja, nee, wir könnten noch ganz viel dazu sagen, aber ich jetzt auch unsere Zuschauer.
Nein. Also ich glaube, der Punkt ist, glaube ich, klar geworden.
Die Punkte, was. Ja.
Ob diese etwas breit getretenen Dialoge, ob das diese extreme epische Breite, so würde ich es nennen, um es positiv zu formulieren, von Ringe der Macht jedermanns Sache ist, weiß ich nicht. Aber man muss sich halt eben sehr gut überlegen, wer da die Zielgruppe ist und inwieweit man sowas tatsächlich irgendwie machen möchte oder nicht. Ich würde es halt eben nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich glaube, man sieht auch ganz gut daran, wo die Gefahren und wo die Vorteile daran liegen können, wenn man sich jetzt an irgendetwas orientiert, was man selbst oder vielleicht jemand anders schon geschrieben hat. Ne? Da gibt es halt so Fallstricke, aber gleichzeitig auch Sachen, die man halt mitnehmen kann. Was halt beide Serien tun. Für dich funktioniert es bei der einen besser als der anderen. Bei mir ist es umgekehrt.
Ich habe House of the Dragon einfach nicht gesehen. Und ich werde sie mir wahrscheinlich auch nicht angucken, weil ich auch Game of Thrones noch nicht gesehen habe. Und abgesehen davon, dass ich kein Sky-Abo habe, also... Und ich momentan mir diese Gewaltorgien nicht
anschaue. Ja, das ist natürlich immer so ein Punkt, dass man dann gucken muss, wann die Sachen halt irgendwie erhältlich sind.
Ja.
Gut.
Okay.
Schreibt in die Kommentare, ich bin gespannt.
Also, ich bin auch sehr gespannt.
Ich bin wirklich gespannt. Und falls irgendjemand da draußen ist, der wirklich den Pfeifenkraut-Einführung gut ist, dann schreibt mir bitte, wieso. Und was ich als Autor davon lernen kann, weil ich glaube es nicht. Ich kenne niemanden, dem es gefällt.
Als Autor vielleicht nicht, aber vielleicht als Raucher. Ich habe keine Ahnung.
Möglich. In dem Sinne.
Okay. Schreibt schön.
Schreibt schön.